MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Manches sollte man wissen, will's aber nicht brauchen. Zum Beispiel die Frage, wie verhalte ich mich, wenn's brennt? Einen Erste-Hilfe-Kurs sozusagen bietet er ab heute an einigen Terminen die Feuerwehr in Tittmoning an. Thomas Günther ist der zweite Kommandant der Feuerwehr dort. Thomas, wie läuft so ein Erste-Hilfe-Feuerkurs bei Ihnen ab?
Naja, wir wollen einfach den Leuten einmal ermöglichen, dass man vielleicht einmal ein bisschen in die Feuerwehr reinschaut, dass man auch mal selber versuchen kann, ein Feuer zu löschen, beziehungsweise auch die Handhabung mit einem Feuerlöscher, wie man einfach den richtig anwendet und was man damit eigentlich schon bewirken kann.
Okay, das heißt, ich bekomme einen Löscher in die Hand und dann geht's los?
Ja genau, wir haben so Übungslöscher und mit dem Übungslöscher kann man dann ein kontrolliertes Feuer, das wo man jederzeit beenden kann, kann man dann einen Feuerlöscher tatsächlich mal in der Praxis probieren, wie das Ganze dann eigentlich funktioniert. Also alleine schon, wie mache ich so einen Feuerlöscher überhaupt scharf, dass er dann auch funktioniert und wann mache ich einen Feuerlöscher scharf, wo macht es Sinn und wo macht es eben keinen Sinn?
Ja, und solche Kurse machen ja allein deswegen schon Sinn, sagen Sie, weil man sich bei Feuer nicht nur auf seinen Instinkt verlassen sollte. Stichwort Fettbrand.
Wenn es jetzt in der Küche bei Pfanne das Brennen anfängt oder die Fritteuse, was macht man dann oder was ist eigentlich naheliegend in der Küche? Man greift zum Wasser und wenn man dann da Wasser draufschüttet, dann hat man eine explosionsartige Verpuffung oder beziehungsweise Entstehung vom Wasserdampf und es nimmt die Fettpartikel mit und das wird dann eine riesengroße Flamme und das kann halt richtig, richtig gefährlich werden und das wollen wir da in der Vorführung mal herzuhören, was das für Auswirkungen haben kann.
Jetzt gibt's bei Ihnen ja einige Termine für diese Kurse in den nächsten Tagen und diese Kurse, die sind ja für alle, die in Tittmoning und Umgebung wohnen, denn sie wollen nicht nur schulen, sondern sie suchen auch Nachwuchs, oder?
Wir können immer Nachwuchs brauchen, deswegen haben wir uns jetzt auch mit dieser Idee an die Öffentlichkeit gewandt, dass man halt einfach auch ein bisschen Einsicht in die Feuerwehr bringt und dass wir immer Leute brauchen. Es ist egal, man muss keine Vorkenntnisse haben, man kriegt da die ganze Ausbildung und es wird jedem beigebracht, was man da braucht, um im Feuerwehrdienst tätig zu sein.
Danke, Thomas Günther. Viel Erfolg bei den Kursen. Die Feuerwehr in Tittmoning, die will ihren Bürgern helfen und bietet Infotage zum richtigen Verhalten im Brandfall an.
Es ist ein Thema, das oft auch ein Schamgefühl auslöst. Es geht um sexuelle Belästigung. Viele denken da an den Club oder an die dunkle U-Bahn nachts. Aber die Übergriffe, die passieren tatsächlich überall. Sogar am Arbeitsplatz oder digital per Smartphone. Meine Kollegin Lydia Jäger, die hat sich im Podcast total sozial mit dem Thema beschäftigt. Hallo Lydia.
Hallo, ja, ich habe mit Christina Gottlüber von Immer e.V. gesprochen. Eine Initiative für Münchner Mädchen. Und sie sagt ganz klar, viele junge Frauen erleben Übergriffe, oft ohne, dass sie sie gleich als solche einordnen können.
Ich denke, es hat viel damit zu tun, wie es die Person, die betroffen ist, wahrnimmt. Also in dem Moment, wo mir was zu viel ist, zu nahe geht, kann ich das schon als Belästigung werten, denke ich. Ich denke, entscheidend ist, dass die Person, die betroffen ist, sagt, hier ist eine Grenze für mich überschritten.
Mhm. Also sexuelle Belästigung, das ist mehr als das klassische Klischee vom Hinterherpfeifen.
Absolut. Sexuelle Belästigung hat viele Facetten und ist auch immer individuell. Was für den einen okay ist, ist es für den anderen einfach nicht. Aber eins trifft auf alle Fälle bei jeder Form von sexueller Belästigung zu. Die betroffenen Frauen können nichts dafür.
Ich wünsche mir, dass Frauen rauskommen aus diesem Gefühl von ich habe was falsch gemacht, ich bin schuld, ich habe das provoziert, egal in welcher Form, egal durch was, weil ich das so oft spüre bei anderen und so oft auch bei mir selber spüre und uns das oft so lähmt und das immer dazu führt, dass wir die Schuld bei uns suchen und dann eben auch oft nicht gut in der Lage sind, uns Unterstützung zu holen, weil wir denken, wir dürfen das gar nicht, das steht uns gar nicht zu und das stimmt nicht.
Was ist denn mit den Männern? Viele fragen sich ja, ist das jetzt noch ein Kompliment oder schon ein Übergriff?
Auch da gilt, einfach mal kurz innehalten, nachfragen und sich in die andere Person hineinversetzen. Wenn jemand ausweicht, ablockt oder ganz deutlich Nein sagt, ja, dann ist das eben keine Einladung weiterzumachen. Und Christina Gottlüber sagt auch, Männer können solidarisch sein und sich zum Beispiel auch gegen übergriffige Kumpels positionieren.
Also das ist sowas, was ich auch ganz wichtig finde, dass man auch im Freundeskreis darüber spricht oder das auch thematisiert, wenn sich ein Freund oder der Bruder oder sonst jemand aus dem engeren Kreis übergriffig verhält oder auch der Kollege auf der Weihnachtsfeier, dass man dann auch sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und da gucke ich jetzt auch nicht zu oder ich lache nicht einfach drüber weg, sondern ich nehme das auch wahr und auch als Mann entziehe ich diesem Mann die Solidarität.
Also auch Männer müssen lernen, ein Dickpick zum Beispiel oder eine Berührung ohne Einwilligung, das ist kein Kavaliersdelikt. Es geht einfach nicht.
Absolut. Für mehr Sensibilität im Umgang mit dem Thema Belästigung lohnt es sich auf jeden Fall für alle in den Podcast reinzuhören. Das ganze Gespräch gibt's in der neuen Folge Total Sozial heute ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und natürlich auch jederzeit überall da, wo es Podcasts gibt. Gerade Mütter und Väter, die kennen das, von früh bis spät eingespannt sein. Eine Aufgabe jagt die nächste, ja, und abends auf der Couch hat man dann irgendwie das Gefühl, doch nichts wirklich richtig gemacht zu haben. Aber nicht nur Eltern leiden darunter, dass sie sich ständig überfordert fühlen und keine Zeit haben, in ihrem Leben das zu tun, was sie eigentlich machen wollen. Ratgeberliteratur zu diesem Thema gibt es zuhauf. Und jetzt hat es wieder ein neues Lebenshilfebuch auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Es heißt Die Kraft eines fokussierten Lebens. Und wer selbstbestimmter leben möchte, muss vor allem zwei Feinde bekämpfen. Das rät der Buchautor Johannes Hartl.
Das eine sind die Ablenkungen und das zweite ist die Entmutigung. Also, dass man es schon so oft versucht hat, dass man sich schon gar nicht mehr traut. Und gegen beides hilft es, aus der Summe von allen Möglichkeiten einen kleinen, machbaren nächsten Schritt auszuwählen.
Heißt im Klartext, das an die erste Stelle zu setzen, was mir wirklich wichtig ist, erklärt Hartl.
Das bedeutet, ein nicht fokussiertes Leben ist eines, wo ich am Ende Dinge tue, die ich gar nicht tun will. Und mir scheint, wenn man nicht ganz bewusst sich danach ausstreckt, fokussiert zu leben, dann entgleitet einem das Wichtige in der Flut des Dringenden.
Und richtige Entscheidungen kann ich letzten Endes nur treffen, wenn ich in die Stille gehe, sagt Hartl. Dem Thema zur Ruhe kommen widmet er ein ganzes Kapitel. Hier fließen dann auch die Erfahrungen mit ein, die Johannes Hartl in den vergangenen 20 Jahren als Leiter eines Gebetshauses in Augsburg gemacht hat.
Mir scheint, dass gerade die übertriebene Leistungsorientierung, die ja sogar unser privates Leben mittlerweile durchzieht, uns davon abhält, wirklich in die Fülle zu kommen. Mir scheint ein gelebter Glaube eine der ganz wesentlichen Schätze zu sein, um mich angenommen und geliebt zu wissen jenseits aller Leistung. Paradoxerweise befähigt mich genau das dann zu einem zielorientierten und auch sinnerfüllten Leben.
Weil Johannes Hartl mit seinem Ratgeber auch nicht religiöse Menschen erreichen möchte, geht es im letzten Kapitel dann aber wieder recht praktisch zu. Hier gibt er Tipps, wie man seinen eigenen Lebensrhythmus finden kann. Unter anderem mit Tages- und Wochenplänen.
Ich verbrate in dem Buch tatsächlich nur Tipps, die ich selber auch in meinem eigenen Leben umsetze. Und ich bin ja auch ein Mensch des 21. Jahrhunderts, also ich bin sehr digital unterwegs, habe auch 4 Teenager, die digital unterwegs sind und ich reise viel. Das heißt, mir selber fällt der Fokus überhaupt nicht immer so leicht.
Und weil das mit dem Fokusfinden schwierig ist, setzt Johannes Hartl auf die kleinen Anfangserfolge, damit sich so etwas wie Entmutigung erst gar nicht einschleichen kann.
Meine These ist, dass man innerhalb weniger Tage schon einen Unterschied merken kann und dass aus diesen ersten kleinen Unterschieden beispielsweise anzufangen, morgens früher aufzustehen oder meinen Schreibtisch aufzuräumen, etwas ganz Banalem, dass aus sowas schon Motivation erwachsen kann, dann weitere Schritte anzugehen.
Klein anfangen, eine alte Lebensweisheit, die natürlich nicht falsch sein kann. Und so liegt die Stärke von Hartls Ratgeber vor allem darin, mit bewährten Methoden zu einem fokussierten Leben zu gelangen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Paul Hasel für das MKR.
Die Kraft eines fokussierten Lebens ist von Johannes Hartl und im Herder Verlag erschienen. Es kostet 16 Euro. Sie bekommen es in unserer Buchhandlung Michaelsbund direkt in der Münchner Innenstadt am Stachus oder auch ganz bequem in unserem Online-Shop michaelsbund.de. Bei den Fronleichnamsprozessionen war ja die letzte Station in den Gemeinden der Altar in der Pfarrkirche. Aber woher kommt eigentlich diese Tradition, vorne in der Kirche einen Altar hinzustellen? Wir klären das jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Altar, erklärt von Diakon Johann Eder.
Der Begriff Altar kommt aus dem Lateinischen und heißt Opferherd oder Opfertisch. Den Altar gibt es als heiligen Ort in allen Religionen. Der christliche Altar hatte ursprünglich die Form eines einfachen Tisches mitten in der Kirche. Als man später die Messfeier als Opfer aufgefasst hat, wurde der Altar auch zu einer Opferstätte und zum reich geschmückten Mittelpunkt in der Kirche. Unsere Hochaltäre erzählen davon. Seit dem letzten Konzil ist man wieder zurückgekehrt zur alten christlichen Auffassung. Der Altar ist ein Tisch, und zwar der zentrale Tisch, um den die gläubigen Christen sich am Sonntag versammeln, um Jesu Tod und Auferstehung zu feiern. Wer am Tisch sitzt, nimmt teil. Wer am Tisch sitzt, nimmt Anteil. Wer am Tisch des Altares sitzt, nimmt sinnstiftend Teil und Anteil an Jesu Tod und Auferstehung.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.